mit Thies.
Umziehen an sich ist ein Stress. Und dann noch 12 Mal innerhalb eines Jahres? Christina Horsten und Felix Zeltner sind ein deutsches Journalistenpaar, das in New York lebt. Und aus der Not heraus haben sie ein Wohnexperiment gewagt. Sie sind innerhalb eines Jahres jeden Monat in eine neue Wohnung irgendwo in New York gezogen und haben darüber ein Buch geschrieben. Stadtnomaden. Selbst die New York Times hat über sie berichtet. Herzlich willkommen im SWR3-Studio.
Danke, vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
So, wohnhaft ja schon seit einiger Zeit in New York, wo ihr ja auch erstmal ein Apartment hattet. Man ist mir auch froh, wenn man in Manhattan überhaupt erstmal was gefunden hat, um einfach zu hören, wie alles angefangen hat. Ihr musstet raus aus diesem Apartment und dadurch kam dann auch die Idee zu diesem Projekt. Was war erstmal das Problem? Warum ihr überhaupt raus musstet?
Das Problem war, was eigentlich natürlich für uns kein Problem war, aber dass wir ein Kind bekommen haben, unser erstes damals. Und es war wirklich eine ganz verrückte Situation, wo manche auch heute sagen, das habt ihr euch das sicher ausgedacht. Nein, es war wirklich so. Wir kamen aus dem Krankenhaus mit unserem kleinen Babybündel im Arm. Und in New York brauchen sie ja auch die Betten im Krankenhaus ziemlich schnell wieder bei so vielen Leuten. Das heißt, die schmeißen einen da ziemlich schnell raus. Wir also mit diesem Mini-Babybündel auf dem Arm kommen nach Hause, haben keine Ahnung, was irgendwie wir jetzt machen sollen. Völlig übermüdet und öffne den Briefkasten und da liegt so ein ziemlich seriös aussehender Brief von einer Anwaltskanzlei und es war die Kündigung und wir mussten in diesem Brief in 6 Wochen raus und wir standen da wirklich, haben uns so angeguckt, dieses Babybündel auf dem Arm, waren so, was machen wir denn nun jetzt? Ja, und wie wir nachher herausgefunden haben, war dann Folgendes, dass nämlich in der Wohnung unter uns der Frau das Haus gehörte und diese Frau schlicht Kinder hasste. Und in New York ist Mieterschutz ein ziemlich unbekanntes Wort und es gab deswegen am Ende relativ wenig, was wir machen konnten.
Und ihr habt aber trotzdem das Ganze nochmal so ein bisschen herausgezögert, indem ihr euch trotzdem nochmal auf etwas Juristisches eingelassen habt.
Das ging gar nicht anders. Es ging dann direkt, also ich meine, wir haben halt diese Kündigung bekommen, haben dann erstmal, wir gesagt haben, in 6 Wochen, das ist einfach unmöglich, schon einen Brief geschrieben und gesagt, das sehen wir erstmal anders. Und dann geht es automatisch vor, das nennt man in Amerika Housing Court. Aber da wurde uns auch ziemlich schnell gesagt, also erstmal war ja so, wir hatten ja überhaupt kein Geld für irgendwie einen Anwalt. Und die Gegenseite, die hatte ein schickes Haus auf der Upper East Side, hatte sehr viel Geld für sehr gute Anwälte.
Ja, und übrigens auch 4, 5 Anwälte im Bekanntenkreis auch schon.
Sowieso. wo wir schon erstmal auch, muss man ja auch mal ehrlich sagen, mit diesem ganzen Justizenglisch völlig überfordert waren. Also, es war ja, also wir waren völlig überfordert und dann kam auch ziemlich schnell der Hausverwalter und auch der Anwalt von der Gegenseite, der glaube ich auch, der eigentlich sehr nett war und Mitleid mit uns hatte, glaube ich, zu uns und hat gesagt, hört mal Leute, euer Mietvertrag in New York sind Mietverträge nur für ein Jahr. Euer Mietvertrag läuft eh aus in ein paar Monaten.
Das wusstet ihr aber vorher natürlich,
dass die
immer für ein Jahr sind, was ja brutal ist.
Es ist wirklich allein schon brutal und hat uns deswegen, und man kann die dann auch von einseitig kündigen, ohne Angabe jeglicher Gründe. Man kann dann einfach sagen, okay, so, das war's jetzt, tschüss. Ja. Und insofern war uns dann, also kam dann der Anwalt und hat gesagt, Leute, egal was ihr macht, ihr habt eigentlich auf lange Sicht keine Chance. Ja. So. Und dann war uns klar, wir müssen da raus.
Felix, das ist eigentlich der Moment, wo du dein Pferd aus dem Stall holst und dein Schwert ziehst und sagst, Moment mal, ich mache alles möglich für meine junge, kleine Familie.
Nein, aber schon ein Stall kostet in New York so viel wie hier eine 4-Zimmer-Wohnung. Also leider ist das Pferd ist dann vielleicht ein kleines Share-Bike, das man irgendwie auf der Straße hat. Ja. Aber wir waren schon ziemlich verzweifelt. Und da war dann ein kleiner Newsletter, den wir abonniert hatten, unsere Rettung. Muss man sich so vorstellen, eine Künstlerin hat vor ungefähr 10 Jahren für ihre Künstlerfreunde angefangen, wenn die so Residences hatten, also mal 3 Monate weg in einer anderen Stadt, in einem anderen Land, deren Ateliers oder Studios so an ihre Freunde zu verschicken.
Ja.
Und irgendwann kamen dann Zimmer und deren Wohnungen auch dazu. Und heute ist das wirklich eine veritable Quelle für temporäre Wohnungen und Workspaces in New York.
Und diesen Zettel da, Listing, wie heißt
Listings
der?
Project.
Listings, genau. Project, den kriegt jeder?
Ja.
Also schon.
For free.
Ich dachte, das sei so in einem gewissen Künstlerkreis.
Nee,
oder so.
Nee, gar nicht.
Und ihr als Journalisten anmelden. Teilweise auch.
Listings
Project, der hat uns da dann in relativ kurzer Zeit eine Wohnung beschert und dann sind wir von Manhattan nach Brooklyn umgezogen. Also mit kleinem Baby und hatten es auch ziemlich eilig natürlich, da rauszukommen. Mhm. Naja, und dann hatten wir diese Wohnung da angemietet und ich komme dann an diesem Einzugstag mit der ersten, natürlich falsch gepackt, ne, mit der ersten schweren Bücherkiste komme ich die Treppe hochgewankt.
Warum falsch gepackt?
Na, weil man, wenn man nicht so oft, wenn man nicht umziehen kann, dann zieht man immer falsch um. Also man nimmt dann den ersten Pappkarton. Pappkartons sind eh schon mal ein Fehler. Man sollte immer mit Plastikkisten umziehen, weil die, da passt nicht so viel rein. Das heißt, man verhebt sich nicht so leicht. Die fallen nicht unten raus, wenn man zu viele Bücher reinpackt, und sind wiederverwendbar. Also alle Fehler gemacht und mit der ersten schwankenden riesigen Bücherkiste komme ich die Treppe hochgewankt und der Vermieter sagt, lass mich dich doch erstmal durch die Wohnung führen.
Und die da war ich, ja schon besichtigt
die hatte. Die wir schon besichtigt hatten und ich vorher. War so ein bisschen so gedacht, warum gibt er mir jetzt nochmal eine Tour? Bis ich dann kapiert habe, ach so, der hat die Wohnung in den 2 Wochen zwischen Besichtigung und Unterschrift und Einzug einfach selber mit eigener Hand komplett umgebaut.
Und warum?
Warum? Ja, das hat er mir an dem Tag nicht so richtig verraten. Er war aber wahnsinnig stolz. Und wir waren natürlich in diesem Umzugswahnsinn auch gar nicht in der Lage, uns da richtig zu wehren. Wir waren einfach nur, wir brauchten ein Dach über dem Kopf. Aber es war ein krasser Umbau. Also du musst dir das so vorstellen, wie wenn jemand in 2 Wochen ein Zimmer zu einer Wohnung hinzufügt, indem er Wände einzieht, neue Schränke, die Küche aus einem einen Zimmer ins andere verlegt. Das war also alles schief, noch nicht zu Ende gestrichen und so.
Und Löcher.
Und Löcher in der Wand. In den Wänden. Und da saßen wir dann am Abend und waren so, wow, jetzt sind wir also in Brooklyn. Und das wurde dann auch in den Folgemonaten nicht viel besser. Also auch mit diesem zweiten Vermieter haben wir sofort gemerkt, warum hat er umgebaut. Er hat natürlich deswegen umgebaut, weil er uns dann ein paar Monate später eine saftige Mieterhöhung reindrücken konnte.
Ja. Und das geht immer nur, wenn man Renovierungsarbeiten vornimmt. Das ist ein guter Grund, die Miete zu erhöhen.
Klar.
Ansonsten dürfte man das auch nicht so ohne weiteres, aber das nutzt man natürlich.
Man darf es auch so, ansonsten ohne weiteres.
Ach so, auch also das. Weil dann hätte er ja nicht umbauen müssen.
Wucher und so. Ja, es geht aber leichter, wenn man noch ein kleines viertes Zimmer der Wohnung hinzufügt und sagt, jetzt habt ihr noch eine 4-Zimmer-Wohnung, jetzt kann ich nochmal 1.000er mehr verlangen. In unserem Fall waren es ja nur in Anführungszeichen $400, aber auch die haben uns schon das Genick gebrochen. Wir konnten uns diese Mieterhöhung einfach nicht leisten. Saßen dann also eigentlich zum zweiten Mal innerhalb von einem Jahr mit unserem kleinen Kind irgendwie so ein bisschen auf der Straße. Und dann hat es uns gereicht.
Und als dann tatsächlich diese E-Mail kam mit der Mieterhöhung und uns klar war, mit uns und Brooklyn hier, diesem Viertel von Brooklyn, das wird nichts mehr, dann haben wir uns halt hingesetzt und gesagt, wir haben ja da eigentlich noch diese Idee und haben dann rumgesponnen und auch gemerkt, es gibt so viele Viertel, in denen wir gerne leben wollen würden, also lasst es uns mal machen, quasi dieses Speed-Dating dieser Viertel. Und das Irre war dann, dass dann, wenn man so eine Idee will, die sich so festsetzt, dann erzählt man Menschen davon. Und dann haben wir erstmal natürlich auch unseren Eltern und unseren Freunden in Deutschland davon erzählt, per Telefon. Und die haben alle gesagt, ihr habt sie doch nicht mehr alle, das kann man doch also auf gar keinen Fall machen und schon gar nicht mit Kind. Bitte lasst es. Und
das geht doch nicht. Vielleicht auch einer der deutschesten Sätze aller Zeiten.
Das geht, ja, ist das so? In Amerika, in New York gibt es nicht so oft. It's not possible.
Die allererste Reaktion aller New Yorker ist, das ist die beste Idee, von der wir je gehört haben. Ihr müsst es machen. Und vor allem auch noch, wie kann ich euch helfen? Was kann ich tun? Ja. Und dann hat Felix das wirklich irgendwann einem Freund von sich erzählt, der dann gesagt hat, hey, das ist die beste Idee. Und außerdem habe ich ein Haus gebaut und da steht gerade eine Wohnung frei.
Ja.
Los geht's. Und dann hatten wir quasi nicht nur diese bescheuerte Idee, sondern wir hatten auch noch auf einem Silbertablett jemanden, der uns sozusagen den Start ermöglicht hat.
Und das war ein richtig guter Start. Ne?
Das war ein richtig guter
in
Start.
In Staten Island
war in das? Das war
Long Island City, war das in Queens?
Also quasi mit Blick auf die Skyline Midtown Manhattan. Ja. Wirklich auch eine wirklich schöne Wohnung.
Die,
also
wir, uns so eine schöne, auch
die wir uns auch nicht hätten leisten können normalerweise. So eine schöne hatten wir, glaube ich, vorher noch nie. Das war ein ziemlicher Traumstart. Und da war dann irgendwie... Da konnten wir dann auch nicht mehr, da musste es dann losgehen, da konnten wir auch nicht mehr.
Oder war dann auch sofort so ein Freiheitsgefühl, weil unsere Sachen rauszuwerfen aus dieser alten Wohnung, die wir alles vorher mitgezogen hatten, vom Kinderbett bis hin zum Bildchen, was an der Wand hing. Und wir sind das dann alles mehr oder weniger an einem Tag losgeworden.
Also ihr wurdet quasi auch zum Minimalismus gezwungen durch dieses Projekt erst einmal.
Ja, ja.
Hattet Möbel natürlich, die ihr vorher auch gekauft hattet oder angesammelt hattet, was auch immer. Was habt ihr mit denen gemacht?
Ja, wir haben an diesem Auszugstag...
Weil mit denen kann man ja nicht alle 4 Wochen umziehen.
Nee,
das machen wir uns nichts vor.
Nein.
Wir haben fast alles, wir sind fast alles unseres Besitztums losgeworden. Also was wir behalten haben, waren Bücher,
Ne? Aber Bücher, die ihr doch sowieso niemals lesen werdet wieder.
Aber Christina ist ihre Buchsammlung heilig.
Also das war damals. Ich meine, ich habe mich ja, das war ja sozusagen der erste Umzug dann innerhalb des Projekts von Long Island City, nach Long Island City dann. Und da haben wir noch, wir sind, würde ich mal sagen, so 80% unserer Sachen sind wir da schon losgeworden. Und zwar entweder haben wir sie gespendet oder was man in Brooklyn auch macht, man stellt es einfach auf die Straße, auf den Bürgersteig und dann kommen die Leute und holen sich das. Ja. Und aber da dachte ich noch, ach so, meine Bücher, nee, die sind mir schon heilig so. Und dann haben wir die nochmal mitgenommen, geschleppt. Und das ist eine der großen Sachen, die mir jetzt über dieses Projekt, nach 14 Umzügen, habe ich keine Büchersammlung mehr, sondern ich liebe immer noch Bücher. Mhm. Und ich habe auch noch ein paar Bücher zu Hause, die ich noch nicht gelesen habe. Aber es hat sich wirklich verwandelt von, dieses Buch und ich schreibe meinen Namen rein und ich stelle es ins Regal und lese es trotzdem nie wieder. Aber wenn ich es jemandem verleihe, muss ich es wieder kriegen. Zu, ich lese ein Buch und denke mir schon währenddessen, ach, das wird aber dem sowieso so gut gefallen. Oder meiner Freundin X. Und dann nehme ich es danach und schenke es denen und sage, ich will es auf keinen Fall wieder. Ja. Bitte behalt's. Und habe irgendwie aber das viel bessere Gefühl dabei, weil ich denke, ach, jetzt habe ich mir das so ins Regal zu stellen, jetzt habe ich jemandem damit noch eine Freude gemacht. Mhm. Ja? Natürlich haben wir trotzdem noch ein paar Bücher bei uns in der Wohnung, hauptsächlich welche, die ich noch nicht gelesen habe, weil so Wohnungen so ganz ohne Bücher mag ich auch nicht.
Aber es entlastet. Unglaublich. Also ich habe auch mein Leben lang Bücher gesammelt. Jedes Buch, das ich gelesen hatte und mochte, es musste im Regal stehen. Bis vor kurzer Zeit, als ich gedacht habe, es ist mir zu viel eigentlich, weil ich lese sie ja nie wieder und jetzt sammle ich keine Bücher mehr. Aber das hätte ich mir auch ein Leben lang nicht vorstellen können.
Was machst du jetzt also, mit den Büchern?
Nur ich gebe die auch weg. Braucht ihr noch ein paar? Wollt ihr ein paar mitnehmen? Nach New York?
Wir haben selber ein paar im Gepäck jetzt.
Ja. Ist was Gutes dabei. Also dieser erste Monat eures Projekts, der war natürlich ganz toll, weil das ihr habt umsonst gewohnt, tatsächlich noch. Das passierte dann ja auch nicht mehr wieder, oder?
Ja.
Und dann nochmal?
Einmal
passierte es noch.
Aber das war ja auch nicht das hat uns natürlich wahnsinnig gefreut, aber es war jetzt kein Projekt, wie können wir uns mal durch New York schnorren. Ne? Wir waren schon darauf eingestellt, Miete zu zahlen, aber hatten eben ein bestimmtes Budget, was in Brooklyn überschritten worden wäre.
Und zwar deftige Miete, um einfach mal diesen Mietspiegel einfach mal deutlich zu machen. Also sag mal, so eine durchschnittliche Wohnung, 60 Quadratmeter, oder das ist ja schon groß für New York. Was zahlt man dafür? Ein paar Tausend sind es schon. Also absurde Vorstellung für uns.
Die durchschnittliche Einzimmerwohnung, das heißt ein Schlafzimmer plus noch Mini-Küche, Mini-Bad, Mini-Wohnzimmer, wenn man Glück hat, kostet $3,000.
Wahnsinn.
Das muss man, das ist Standard. Darunter zu kommen ist schwer.
Also da ist klar, dieses Projekt ist natürlich ein bisschen wahnsinnig. Kein Wunder haben sich eure Eltern Sorgen gemacht und haben euch am Telefon gesagt, jetzt werdet doch endlich mal erwachsen.
Ja.
Bevor wir über noch ein, zwei von diesen Wohnungen sprechen, dieser Wohnungsbesitzer in Brooklyn, der euch einfach diese Wohnung umgebaut hat, um einfach deftig noch was draufzuschlagen, das war ja Angelo. Ne? Was hattet ihr für ein Verhältnis zu diesem Schweinehund eigentlich, muss man sagen, in der Zeit, wo ihr da dann tatsächlich gewohnt habt?
Das ist alles so relativ, es gibt so viele schlimmere Vermieter. Also wir waren am Anfang eigentlich ganz, ganz froh, das ist ein Ex-Polizist, der hat italienische Herkunft, redet auch so ein bisschen wie ein Paten. Und war eigentlich erstmal ein freundlicher älterer Herr. Aber dann
ich habe eine Mieterhöhung, die ihr nicht ablehnen könnt.
Die wir dann natürlich ablehnen mussten. Und dann hat er sofort gesagt, next week I start showing other people. Also nächste Woche
laufen schon gleich wieder.
Laufen die neuen Interessenten hier rum, die das dann für $3,200 gemietet haben mit Kakerlaken. Man muss ja auch dazu sagen, in der Wohnung war auch noch andere Dinge, die nicht so toll waren. Und das Verhältnis zu diesem Mensch, zum Vermieter ist ja immer so ein Hass-Liebe-Verhältnis. Man braucht sich, man ist aber auch in starker Abhängigkeit voneinander. Es wechselt sehr viel Geld jeden Monat die Seiten. Ja. Und ich glaube, in dem Fall waren wir am Anfang ihm wahnsinnig dankbar, weil er uns so schnell einfach ein neues Zuhause gegeben hat. Mhm. Aber dann schlug das um, erst in Skepsis und dann wirklich in auch Ablehnung, als wir verstanden haben, okay, diesen Menschen geht es nicht um uns. Dem geht es darum, dass er vor 30 Jahren, als New York noch eine ganz andere Stadt war, in einem Viertel, das damals keiner sehen wollte, wo verfallene Häuser waren, in denen sehr, sehr viele Menschen wohnten, zugeschlagen hat und sich ein schönes Sandsteinhäuschen gekauft hat für ganz wenig Geld und da Jahrzehnte Geld reingesteckt hat. Ja. Dem geht es nur darum, da maximal viel rauszuholen. Und ganz ehrlich gesagt, manchmal kann ich diese Denke natürlich auch ein bisschen nachvollziehen, denn vor einer Generation war das einfach noch eine andere Stadt und die Menschen, die damals in Wohnraum investiert haben, waren extrem risikofreudig und waren extrem mutig und es waren auch Pioniere. Und der hat halt dieses Haus gesehen, weil er da Streife gefahren ist und hat sich gedacht, Mensch, vielleicht wird die Stadt irgendwann mal wieder schön. Und er hatte recht. Und deswegen ist das so ein ambivalentes Verhältnis, das man zu den Vermietern hat. Man trifft auf sehr mutige, aber eben auch sehr gierige Menschen.
Aber heute bin ich eigentlich auch, wir sehen es ja inzwischen, sehen wir das ja eigentlich schon beide rausschmisse, so irgendwie ein bisschen als Geschenk. Weil ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, wären wir jetzt wahrscheinlich immer noch in unserer ersten Wohnung auf der Upper East Side und hätten all das irgendwie nie gemacht. Und deswegen war es so ein bisschen, irgendwie war es im Nachhinein, bin ich Ihnen fast schon, wenn auch nicht persönlich, aber eigentlich bin ich Ihnen fast schon dankbar, weil Sie haben uns wirklich eine tolle Chance ermöglicht.
Also alle vier Wochen mehr oder weniger dann eine neue Wohnung zu finden, das klingt im Nachhinein natürlich alles ganz toll. Es war zwischendurch aber auch wahnsinnig stressig, denn manchmal lief die Zeit ab und ihr hattet eben noch keine Wohnung. Also wie stressig war das für dich? Und vor allem auch noch ein kleines Kind natürlich dazu. Ihr habt Jobs nebenbei gehabt. Das ist eigentlich ein Projekt, das kaum vorstellbar ist. Auch wenn ihr nur 5 Koffer und 2 Kisten mit Spielzeug immer hattet.
Ja, absolut. Also wir hatten ein kleines Baby, wir hatten 2 Vollzeitjobs.
Keine Elternzeit?
Keine Elternzeit. Also wir haben wirklich voll gearbeitet. Auch nicht viel Leute, also keine Familie ja auch in New York, also auch nicht viel Hilfe. Das war schon wahnsinnig anstrengend. Und das Gefühl, am 1. eines Monats in eine Wohnung einzuziehen und nicht zu wissen, wo man am nächsten 1. wohnt, ist kein schönes.
Aber kann man ja gar nicht genießen fast schon, oder?
Und am Anfang sind wir ja, also das war ja wie gesagt so eine aus der Not geborene Schnapsidee und wir sind da am Anfang extrem naiv reingestolpert und wir dachten irgendwie, naja, so, wir setzen uns hin, dann gehen wir auf Airbnb und dann buchen wir uns so das Jahr durch.
Yeah.
So im Januar hier und im März da und so. Dann sind wir einmal auf Airbnb gegangen und waren so, hups, das ist wahnsinnig teuer und uns gefallen die Wohnungen ja auch gar nicht so, die wir da sehen. Wir wollen eigentlich irgendwie welche mit mehr Charakter. Und dann hatten wir ja Gott sei Dank immer noch diesen Newsletter und dann irgendwie waren wir in Long Island City und dann fanden wir über den Newsletter ganz schnell was in Chinatown und das war super schön und wir dachten, ach, naja, gut, dann machen wir es so, es geht ja alles ganz leicht. Dann kam aber der Herbst und der Herbst, so September, Oktober ist in New York eine Zeit, die ist extrem anstrengend für alle. Alle sind zurück aus dem Sommer, alle arbeiten, es ist die UN-Vollversammlung, es ist Fashion Week, die Stadt ist voll, jeder ist zu Hause und niemand vermietet. Und dann kam der Punkt, wo wir dann auch einen Monat keine Wohnung gefunden haben und auf einen Betrüger reingefallen sind.
Wie ging es dir erstmal, als ihr nichts gefunden habt, Felix? Also an welchen Abend zum Beispiel erinnerst du dich, wo einfach die Stimmung auch unten war?
Ich musste das ja jetzt auch nochmal aufschreiben. Also wir haben uns das für das Buch ja die Kapitel geteilt und meine Aufgabe war, weil ich auch eigentlich der Schuldige war, dieses Kapitel Fail, also durchgefallen aufzuschreiben. Und das hat mir nicht so viel Spaß gemacht, weil ich da auch nochmal gemerkt habe, wie naiv ich da war, wie viele Fehler ich gemacht habe. Das dann nochmal schwarz auf weiß niederzuschreiben, war schmerzhaft.
zu dokumentieren.
Aber woran ich da wirklich auch nochmal sehr zurückdenken musste, war einfach dieses letzte Wochenende. Es war dann der Oktober. Du liegst dann morgens im Bett, jeden Morgen, jeden Abend und bist völlig verzweifelt auf deinem Handy unterwegs zwischen all den Apps, die es da gibt, also von Airbnb über Flipkey, über VRBO, HomeAway, also da gibt es ja x Plattformen und hast schon die Suchfilter eingestellt, also einen Monat, eine Familie, irgendein Stadtviertel in New York und findest einfach überhaupt nichts. Und die paar Strohhalme, die du hast, die fallen dann weg, weil irgendwie Leute dir plötzlich eine E-Mail schreiben und sagen, ach, ich habe jetzt doch den anderen Interessenten genommen. Und du hast so, dir unter dir macht sich so ein Loch auf. Also es ist wirklich so, als da geht so eine Ebene aus deinem Leben weg, die dir eigentlich, die alles bedeutet, weil du dich von der jeden Tag abstößt und da jeden Tag aufwachst und jeden Tag rausgehst. Und wenn die nicht da ist, das ist ein ganz, ganz komisches, ungutes Gefühl. Und wir waren natürlich sehr privilegiert, wir sind privilegierte Menschen mit Arbeit, aber wir waren natürlich irgendwie auch obdachlos. Und so einen kleinen, glaube ich, einen ganz kleinen Hauch von diesem Gefühl haben wir da bekommen, von diesem schlimmen Gefühl. Und ich kann es niemandem empfehlen. Also es ist eine ganz, ganz komische Art, so keinen Boden unter den Füßen zu haben. Und es führte dann bei mir eben dazu, dass ich immer verzweifelt auf alle neuen Angebote eben geklickt habe, die da hochkamen auf den Plattformen. Und dann wirst du halt zur ganz leichten Beute. Also wenn du Stress hast, wenn du keine Zeit hast, dir die Reviews, dir die Bewertungen anzugucken, wenn du auf alles Neue klickst, dann fällst du irgendwann rein.
Und das führte wirklich euch eben zu diesem Betrüger, den Christina gerade angesprochen hat. Das heißt, was war das für ein Angebot?
Ach, das war toll. Das war so ein Typ, der hatte so eine schöne, helle Wohnung in einem Viertel, was ganz unbekannt eigentlich ist. Sunset Park, das ist ein Industrieviertel im Süden von Brooklyn, da würde man auch nie einen Betrüger vermuten, weil das ist ein Viertel, das kann man eigentlich nur kennen, wenn man in der Stadt lebt.
Hat Paul Auster nicht ein Buch geschrieben, das Sunset Park heißt?
Oder er war Paul Auster-Leser, das kann natürlich auch sein.
Nee, ich bin nicht
ganz sicher. Paul Auster lebt, Paul Auster lebt im Viertel daneben in Prospect Park und hat sich dann aus der Neighborhood bedient, das kann natürlich sein. Aber normalerweise ist es ein Viertel, in dem man auch nicht unbedingt wohnen würde. Also das ist ein altes Hafenviertel, da steht ein großes Gefängnis, da sind viele Industriehallen. Da ist wenig Heimeligkeit. Und gerade deswegen hat es mich natürlich fasziniert, weil ich mir dachte, Mensch, das wäre doch spannend, mal in diesem Viertel da unten zu wohnen, was so ein bisschen auch up and coming ist. Ja. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass sich da jemand tummelt, der keine guten Absichten hat. Und dann waren wir ja schon quasi auf der Straße. Das heißt, wir haben dann einen kleinen Roadtrip machen müssen, weil sein Angebot hat erst 5 Tage später angefangen. Wir mussten aus der Wohnung raus. Wir haben uns also in ein Mietauto gesetzt, alles hinten rein, Kofferraum, Baby auf dem Rücksitz und sind in den Indian Summer gefahren, also in diesen Frühherbst. Wir fuhren wirklich mit einem kleinen Mietauto nach Upstate New York und nach 4-5 Tagen war halt klar, da fängt halt diese Miete an.
Ja.
Und ganz
hattet ihr schon bezahlt?
Naiv war ich Zeitpunkt? Natürlich nicht. Ich habe mir natürlich einen Mietvertrag schicken lassen.
Ja.
Per PDF, der war auch unterzeichnet. Habe dann per PayPal $1,400 überwiesen, also die Hälfte der Miete. Und dachte, naja, wird schon.
Ja, denkt man auch. Aber wann habt ihr gemerkt, diese Wohnung existiert eigentlich nicht? Beziehungsweise ihr hattet ja eine Wohnung angeschaut schon mal vorher.
Die nicht.
Die tatsächlich sogar die gar nicht.
So, das ist natürlich der größte Fehler, den man machen kann.
Nicht mal bei Google Maps.
Doch.
Das schon, da gab es die.
Ja, aber halt nicht in Person. Und vor allem nur mit dem Vermieter gewhatsappt oder ge-SMS, aber nicht den persönlich gesprochen. Das sind natürlich 2 Riesenfehler.
Also nach 5 Tagen Urlaub, Indian Summer, kehrt ihr aus Upstate New York zurück.
Ja, Urlaub ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
Es klang auch nach Stress, ehrlich gesagt.
Verzweifelter Roadtrip mit Arbeit auf dem Rücksitz. Ja. Aber wir kamen auch vor dieses Haus gefahren. Ich hatte die Adresse in Google Maps eingegeben, stiegen aus. Emma war auf Christinas Arm. Ich gehe da zu der Haustür und drücke Klingeln. Da tut sich nichts. Drücke also alle Klingeln, die da waren, glaube ich, so 5 oder 6. Und irgendwann kommt so ein älterer Herr zur Tür geschlurft und sichtlich überrascht und macht uns auf und sagt so, was. Und ich habe ihn wirklich angeguckt und war so, oh nee, was ist das hier? Und dann sagt er, was wollt ihr denn hier? Und es war sofort irgendwie klar, hier erwartet niemand Gäste, hier wartet niemand irgendjemanden. Und dann habe ich ihn den Mietvertrag hingehalten und habe gesagt, wir haben hier eine Wohnung gemietet. Und er hat gesagt, ich wohne seit 30 Jahren hier. Sorry, Jungs. Hier hat noch nie jemand eine Wohnung vermietet. Und außerdem, deine Adresse auf dem Mietvertrag, da steht 54th Street in Brooklyn. Das ist zwar unsere Straße hier, aber da steht noch ein West davor. Die Adresse gibt es nicht. Es gibt ja New York West und East Adresse.
Ja,
so. Genau. Und dieses kleine W, dieser eine Buchstabe, den ich übersehen hatte, der hat natürlich den ganzen Vertrag wertlos gemacht.
Also ihr habt dann aber wieder eine neue Wohnung gefunden und seid alle 4 Wochen mehr oder weniger umgezogen. Man muss sich ja immer wieder auf neue Nachbarn einstellen. Nachbarn will man ja auch kennenlernen. Man will ja auch tatsächlich kurz zu Hause dort sein und nicht nur einfach für 4 Wochen irgendein Dach über dem Kopf haben. Ihr habt dann,
nach diesem Vorfall war natürlich klar, so geht es nicht weiter. Also entweder wir hören jetzt auf und lassen den Quatsch oder wir machen das richtig. Und dann haben wir begonnen zu planen, vorzuplanen, die Menschen persönlich zu treffen, bei denen wir mieten. Und dann fing das Projekt so langsam an, in Schwung zu kommen. Und dann haben wir auch viel mehr über uns erzählt, nach außen hin. Wir haben uns also mehr offenbart, wir haben inseriert. Ja. Und plötzlich sind auch Leute gefolgt, die plötzlich wissen wollten, was macht diese verrückte Familie. Und Leute kamen auf uns zu und haben angefangen, uns Wohnungen anzubieten. Und dann im 2. Halbjahr begann das Ganze richtig zu fließen und Spaß zu machen.
Ja.
Und in dieser Zeit, was, glaube ich, für uns von Anfang an klar war, wir können nicht in 4 Monaten eine Neighborhood kennenlernen. Das ist völlig unmöglich. Wir können nicht danach behaupten, jetzt kennen wir Chinatown oder jetzt kennen wir Harlem.
In 4 Wochen, ne?
In 4 Wochen, ja. Aber wir haben vielleicht eine Chance, indem wir abends mal unsere Nachbarn einladen zum Essen und vielleicht auch noch Leute aus der Neighborhood. Das hat uns einige der schönsten Erlebnisse eigentlich in diesem ganzen Jahr beschert.
Aber dass die alle gekommen sind, ich meine, ihr habt ja, glaube ich, das waren irgendwelche Leute, die ein Geschäft hatten, irgendwelche Aktivisten, die in der Nachbarschaft bekannt waren, Menschen, die irgendwo mal in der Zeitung standen. Ihr habt ja wie so ein ganzes Sammelsurium an örtlichen Bewohnern, habt ihr da eingeladen und davon sind dann auch echt eine Menge gekommen, oder?
Ja, das hat uns auch wahnsinnig überrascht. Also, weil wir wir kennen, haben ein paar Freunde in New York, aber wir sind jetzt nicht, extrem gut vernetzt in der New Yorker Society. oder was auch immer. Aber wir haben uns in jedem Viertel überlegt, wen hätten wir gerne da und haben rumgefragt und rumgegoogelt und die Zeitung gelesen sowieso und haben dann irgendwie immer so ein paar Leute und dann haben wir die angeschrieben und es hat wirklich nie jemand Nein gesagt. Und das ist mir, dann habe ich viel darüber nachgedacht, warum. Und in New York muss man erstmal sagen, na gut, alles ist teuer und ein Abendessen und Drinks umsonst schickt erstmal schon mal grundsätzlich nicht unbedingt jemand aus.
Okay.
Aber der zweite und, glaube ich, wichtigere Grund, weil so gut war das Essen bei unseren Dinner nicht, wir haben meistens Pizza bestellt.
Was gab's Pizza?
Es gab,
also, wussten
wir haben
die
versucht,
das vorher?
Das wussten sie nicht vorher, aber wir haben versucht, immer was aus der Gegend. Also wir sind beide nicht die begnadeten Köche, aber zum Beispiel in der Bronx ist ein super guter Mexikaner um die Ecke und so haben wir versucht, was Nettes aus der Gegend zu bestellen.
Mhm.
Und New Yorker kochen ja grundsätzlich auch nicht so richtig. Aber was mir klar geworden ist, der viel wichtigere Grund, außer Essen umsonst, ist wirklich, dass die New Yorker, die wirklich selten was packt, weil die sind schon sehr busy und immer beschäftigt und immer das. Und wenn es um ihre kleinen Viertel geht und ihre Mini-Planeten in diesem Riesenplanet, das ist, wo die leidenschaftlich sind. Das ist, wo man die wirklich mitkriegt. Und das war mir vorher nicht so klar. Aber dann kamen diese Leute, dann kam zum Beispiel ein Paar, das bis heute im Chelsea Hotel lebt, ja, wo ja eigentlich wirklich, das wird gerade umgebaut zu Luxuswohnungen. Da sollten eigentlich alle von früher rausgeklagt werden, rausgeschmissen werden, aber die klammern sich dran. Die kamen zu unserem Chelsea-Dinner. Es kam eine junge Frau in der Bronx, die eröffnet gerade den einzigen Buchladen in der Bronx. Die Bronx hat mehr als 1 Million Einwohner und sie eröffnet den einzigen Buchladen dort. Und solche Leute, die wir vorher nicht kannten, von denen wir gelesen hatten, die wir einfach spannend fanden, kamen dann zu unseren Dinnern und nicht nur kamen sie, sondern es waren wirklich Diskussionen und es wurde erzählt und manchmal kamen wir gar nicht mehr zum Essen, weil wirklich wir irgendwann nur noch so, Felix und ich nur noch so gefragt, möchte übrigens jemand noch was essen? Und alle so, nein, wir wollen weiter erzählen, weil irgendwie diese, alle so viel, allen es so viel Spaß gemacht hat und alle so daran aufgingen, über ihr Viertel zu reden, wie es sich verändert hat und all diese Dinge. Ja. Und das hat uns wahnsinnig gefreut und natürlich auch einfach glücklich gemacht.
Das ist, glaube ich, was mit sehr viel Emotion behaftet wird, aber wo es oft nicht so wirklich ein Ventil gibt, so das eigene Haus oder die Straße oder der Block,
könnte ich mir vorstellen. Ein interessanter Ansatz, weil ich habe mich gefragt, als ich davon gelesen habe, warum sind diese Menschen zu euch gekommen? Wildfremde Menschen, die für 4 Wochen mal in die Gegend ziehen, laden ein. Warum gehe ich dahin? Alle sind im Stress, keiner hat irgendwie richtig Zeit, aber vielleicht stört auch den ein oder anderen New Yorker diese Anonymität, die so eine Großstadt mit sich bringt. Und New York sowieso. Auch in der U-Bahn, da guckt sich ja keiner an. Jeder steht da einfach nur und macht sein Ding, guckt in die Zeitung. Da findet ja wenig Konversation statt, was ja nicht ungewöhnlich ist. Ist es vielleicht auch ein Ansatz für eine Erklärung? Denn ich finde es erstaunlich.
Ja, und es ist in der Flüchtigkeit und diese Transientheit, die New York, diese Durchlässigkeit, die New York hat, schon auch eine spontane Bereitschaft, sich dem Gegenüber zu öffnen. Also wir haben das zum Beispiel dann erlebt, als wir jetzt zum ersten und zweiten Mal ein Kind bekommen haben, wie dann plötzlich neben dir Leute an der Ampel oder in der U-Bahn reagieren auf dich und plötzlich sich öffnen und dir plötzlich spontan helfen. Und ehrlich gesagt ist das oft was ich in New York intensiver erlebe, als ich das in Deutschland erlebt habe.
Ja.
Diese plötzliche Offenheit, das plötzliche, hey, wo kommst du her, was machst du, kann ich dir helfen? Und das, glaube ich, hat vielleicht auch ein Element zu diesem Dinner geführt. Also es gibt eine Mentalität in New York, die, wie du sagst, ganz stark so my own business, ja, mining my own business. Also ich mache nur das, was mich jetzt als nächstes beschäftigt. Aber es gibt dann auch, weil eben alle von anderswoher kommen, eine Bereitschaft, sich ganz schnell mal jemanden zu öffnen. Und das plus, glaube ich, diese Emotionen, die wir da irgendwie gepackt haben, als kleine verrückte Familie, die nur kurz da ist im Viertel, hat dann vielleicht die Leute dazu getrieben. Also so richtig weiß ich bis heute nicht, was die Magie ist, daran seine Nachbarn einzuladen. Aber es funktioniert verdammt gut. Und ich kann nur jedem empfehlen, egal wo er sie wohnt, das auch zu tun.
Ja. Wenn wir an die Bronx denken. Also die Bronx ist eines der Viertel, das euch auch wirklich überrascht hat. Also am interessantesten waren am Ende die Viertel, von denen ihr dachtet, die sind eigentlich nicht so spannend oder auch hässlich und nicht schön. Die Bronx zum Beispiel, die gehörte dazu. Denkt bitte jeder mal für sich an einen Gegenstand, eine Sache, die ihr mit euren 4 Wochen in der Bronx verbindet.
Also ich verbinde damit immer...
Felix, hast du auch schon einen?
Nee, ich bin nicht.
Wir dürfen erst reden, wenn Felix einen hat.
Sorry, okay. Du weißt wahrscheinlich, welchen ich habe.
4 Wochen. Mhm. 4 Wochen Bronx.
Ja.
Oh, Felix muss wirklich überlegen. Vielleicht hat Felix das gar nicht so miterlebt. Vielleicht
jetzt
hat er gearbeitet die ganze Zeit. Felix hat einen. Okay, fangen wir mit Christina an.
Also mein Gegenstand ist einer, der eigentlich jeden Tag ein anderer ist, aber ist die New York Times, und zwar die Printausgabe, die immer so gerollt mit Gummi und dann auch in so einer kleinen Plastiktüte jeden Morgen an die Tür kommt.
Ja.
Und für mich war der deshalb so besonders, weil ich grundsätzlich die New York Times liebe und auch ich bin ja auch Journalistin und auch in Print immer noch liebe. Und sie wirklich in all diese 14 Viertel mir bestellt habe in Print. Ja, okay. Ich habe sie natürlich auch längst schon auf meinem Handy und alles, aber auch in Print. Und das hat auch den Abo-Service der New York Times etwas überfordert. Wenn ich schon wieder anrief, waren die schon wieder die. Aber es hat meistens geklappt. Nur in den Vierteln ist es unterschiedlich. Zum Beispiel im East Village musste ich dann, sagen wir mal, spätestens um 6:30 morgens auch draußen sein und sie holen, sonst war sie mit Sicherheit geklaut.
Okay,
aber in der Bronx, der erste Morgen, wir sind gerade am Tag vorher eingezogen und es klingelt an der Tür um 7:30. Ich denke, Moment, was denn jetzt so? Das kennt doch, weiß doch keiner, dass wir jetzt hier sind. Das, wieso klingelt es denn jetzt? Und ich gehe an die Tür und da steht die Zeitungsausträgerin und überreicht mir meine New York Times mit einem wirklich strahlenden Lächeln und wir plaudern. Ja. Und jeden Morgen in der Bronx habe ich mindestens 5 Minuten mit der Zeitungsausträgerin geplaudert. Und es war in keinem anderen Viertel so, dass mir die Zeitung wirklich in die Hand gegeben. Stimmt. Und es hat mich so gerührt und es war so nett. Und das war für mich, also da hatte mich die Bronx schon am ersten Morgen gewonnen.
Witzig. Felix, was ist dein Gegenstand?
Für mich war es in der Bronx das Vogelhäuschen. Also wir haben da durch diese 12 Monate in der Stadt ja in sehr viele Wohnungen reingucken können. Also es hatte ja auch ein bisschen was Voyeuristisches, jeden Monat bei jemand anderem quasi in seinem Leben zu Hause zu sein.
Mhm.
Und in der Bronx kommen wir in dieses Haus und nichts, was in diesem Haus war, gibt es irgendwo anders. Ganz viele Wohnungen in New York sind durch diese Schnelllebigkeit, das ist einfach der klassische IKEA oder mal was selbst dahin gepfercht ist, irgendwie aus dem Secondhand. In diesem Haus von 2 Künstlern bewohnt, hatten die alles selbst gemacht. Alles. Also alle kleinen Accessoires, sogar die Hitzeeinsteller am Herd war noch irgendwie selbst beschriftet. Alles war individuell und alles hatte ich noch nie gesehen. Das war also ein Haus voller Wunder, voller kleiner Wunder. Von kleinen Drahtfiguren über die Lampen waren selbst gemacht, die Bilder an der Wand. Und das Vogelhäuschen hatten sie natürlich auch selbst gebaut. Das war an einem ganz komplizierten Seilsystem aufgehängt, weil der Mann des Hauses, der eben die Vögel gerne füttern wollte, entdeckt hatte, dass es ein Eichhörnchen gibt, das regelmäßig sie an dem Vogelhaus zu schaffen macht und sozusagen dem Eichhörnchen keine Gelegenheit geben wollte, irgendwie an dieses Vogelhaus hinzukommen. Deswegen war das wie von so einem geheimnisvollen Puppenspieler an ganz vielen kleinen Seilen verhängt. Und natürlich hast du in New York nie sonst den Platz oder die Möglichkeit oder irgendwie sowas überhaupt zu haben, sondern du hast, wenn überhaupt, einen kleinen hässlichen Balkon. Mhm. Aber in diesem Haus in der Bronx gab es einen tollen Garten, eine kleine Terrasse und es gab Natur, es gab Vögelgezwitscher, Hühnergegacke und dieses Vogelhaus in seiner ganzen Kunst verbunden mit dieser Natur dort vor Ort war eigentlich für mich der Gegenstand, der mich da am meisten fasziniert hat.
Und es war dann auch lustig, weil es gibt ja für jede Wohnung, wenn man sie dann vorher besichtigt, dann so eine kleine Übergabe, so schließt man auf, so schließt man ab, weil das. Aber in der Bronx musste uns halt ausführlichst erklärt werden, wie wir dieses Vogelhäuschen bedienen, damit auch ja das Eichhörnchen nicht drankommt. Und wir haben dann auch wirklich liebevoll immer Vogelfutter und Eichhörnchen und es war eine wahnsinnig schöne Wohnung.
Ich habe eine Frage noch ganz kurz zu dem Betrüger. Habt ihr den eigentlich noch mal verfolgt? Weil es gab ja von dem immerhin eine Telefonnummer, eine WhatsApp-Nummer.
Ja, ich habe natürlich alles versucht. Der hatte ein Business, sage ich mal in Anführungszeichen. Der hatte also eine eigene Website. Die war dann weg. Die war nicht mehr erreichbar.
Okay.
Er hat noch einmal auf meine SMS direkt danach reagiert und hat gesagt, geh doch zur Polizei und versuch da deinen Vertrag einzuklagen. Danach war auch das tot, die Leitung.
Okay.
Also das war schon, glaube ich, jemand, der das gerne und häufig tut und der sich aber mit uns sehr viel Mühe gegeben hat und keinen Cent an uns verdient hat. Denn die Algorithmen der Plattformen, die wir da benutzt haben mit ihm, Airbnb und dann auch PayPal, waren viel schlauer als ich und hatten schon Tage vorher gecheckt, dass dieser Typ nicht sauber ist. Mir das zwar nicht gesagt, aber hatten es gecheckt.
Ach was.
Und haben uns nicht nur das Geld zurückgeschickt, sondern als ich dann angerufen habe, ich habe bei allen Plattformen angerufen, beim Kundendienst und habe gesagt, Leute, helft mir bitte, wie kann ich dummer, kleiner Felix in Zukunft vermeiden, auf so jemanden reinzufallen? Und die haben mir nicht nur super Tipps gegeben, also auf Bewertungen achten, nicht jemanden nehmen, der nicht verifiziert ist und im Zweifel immer bei uns anrufen und sagen, könnt ihr mir bitte checken, ob diese Person okay ist? Und sie haben mir eben auch gesagt, dass sie Untersuchungen gegen den jetzt laufen haben, intern. Die haben den von der Plattform geschmissen.
Okay.
Also das war eigentlich eine positive Erfahrung und auch eine Erfahrung, okay, die Algorithmen sind ein bisschen schlauer als ich schon.
Guck mal, denn das Konto ist ja verbunden mit einer Person.
Ja.
Da muss er schon ein Hochkrimineller sein, wenn er das auch faken kann.
Mit einer E-Mail-Adresse.
Oder sowas. Ja. Nur mit einer E-Mail-Adresse.
In dem Fall, deswegen hat PayPal.
Aber die E-Mail-Adresse ist wieder verbunden mit einem Konto,
ja.
Irgendein Konto steckt dahinter, bei einer offiziellen Bank.
Nichts bei PayPal, glaube ich, nicht doch zwingend, sondern so, da kannst du, glaube ich, das Geld auch erstmal bei PayPal lassen. Das ist ja quasi wie eine Bank, die via E-Mail funktioniert.
Und dann an jemand anders überweisen.
Ja, genau.
Aber irgendwo.
Also, aber die waren alle schlauer als ich.
Ja.
Also Respekt.
Ja. Ist aber auch leicht natürlich mit online, ja, jemanden hinter das Licht zu führen.
Ja, und es ist
auch leicht, drauf reinzufallen.
Ja. Es ist in den USA noch leichter als in unserem hier sehr, ja, auch Privatsphäre bedachten Deutschland, weil man in den USA viel leichter seine Identität faken kann. Du hast kein Einwohnermeldeamt, du hast diverse Möglichkeiten, dich auszuweisen über eine Stromrechnung oder sowas, die viel schneller mal nachzumachen sind. Deswegen haben es auch so andere Services wie zum Beispiel Carsharing. BMW hat sein Carsharing in den USA zugemacht, weil so viele Leute mit Fake-Identitäten diese Autos quasi missbraucht haben für Raubüberfälle oder sonstiges. Also das ist einfach ein Land, in dem Privatsphäre und Identitäten eine viel weichere Masse sind als hier in Deutschland. Und
warum gibt es kein Einwohnermeldeamt? erstaunlich ja, eigentlich. Also gerade die Amerikaner, die ja alles überprüfen und bloß nicht wollen, dass irgendeiner da. Gut, wir wissen von den ganzen heimlichen schwarzarbeitenden Menschen, die ja auch in New York quasi die ganze Industriewirtschaft am Laufen halten, eigentlich, die der Präsident jetzt alle weghaben möchte, aber New York lebt eigentlich. Das ganze Land lebt davon. Aber schon interessant, dass die kein Einwohnermeldeamt haben.
Und das hat natürlich unsere Umzüge auch leichter gemacht. Ne? Also hier in Deutschland müsste man sich dann wahrscheinlich jeden Monat ummelden oder so.
Ja.
Aber bei uns war das kein Thema. Also wir haben natürlich auch in möblierten Wohnungen von Menschen gewohnt, die in der Zeit nicht da waren.
Ja, klar. Und natürlich musst du schon manchmal eine Adresse angeben. Und es kommt dann immer noch, auch jetzt noch, zu so merkwürdigen Dingen. Zum Beispiel musste ich mich ich bin in Amerika geboren und Amerikanerin und ich musste mich zum Wählen registrieren. Und das habe ich zum Beispiel mit unserer Chinatown-Adresse. Deswegen gehe ich jetzt zum Wählen immer nach Chinatown.
Ja.
Und bei einmal für meine Bank habe ich mal die Adresse in Long Island City angegeben. Deswegen, wenn ich jetzt bezahle, muss ich auf die. Also ich habe jetzt schon noch immer so 4, 5, 6 Adressen im Kopf für die jeweiligen verschiedenen Bedürfnisse.
Was war denn Chinatown eigentlich für ein Erlebnis? Ihr habt eure Emma, 1 Jahr alt, also dann auch letztendlich mittlerweile in den Kindergarten dort getan und habt diesen Kindergarten aber beibehalten bis heute, egal wo ihr gewohnt habt. Also Chinatown muss euch gefallen haben irgendwie.
Diesen Kindergarten zu finden, also ich möchte fast sagen, wenn ich dafür hätte 12 Mal umziehen müssen, dann hätte ich es auch gemacht. Also wir waren so unter Druck. Wenn du in New York ein Kind bekommst, bist du gleichzeitig ein Mensch in finanzieller Notlage.
Mhm.
Denn du hast dann, wenn du dir anguckst, was Daycare, also hier würde man es Kita nennen, kostet, bist du sofort bei $2,000-3,000 im Monat in Manhattan. Und für uns war, so glücklich wir mit der kleinen Emma waren, irgendwie auch gleichzeitig klar, das können wir uns gar nicht leisten. Und wir hatten dann Freunde, die bei uns gewohnt haben, die so eine Art Nanny dann waren für Emma, uns also geholfen haben, als Familie zu leben. Aber irgendwann, als sie dann so 1,5 wurde, war klar, die braucht jetzt sozialen Kontakt, die braucht andere Kinder, die braucht jetzt eine Beschäftigung tagsüber. Und in der Zeit fing halt auch unser Projekt an und war damals noch ein Abenteuer mit sehr ungewissen Ausgang. Aber als zweites Viertel sind wir eben in Chinatown gelandet. Und beim Chinatown-Dinner kam eine Familie, die wir über einen Freund kennengelernt hatten, eine tolle kleine Familie mit 2 Kindern, eher Erbe einer Tofu-Fabrik, muss man sich in Chinatown dann so vorstellen. Also da gibt es dann einen kleinen Laden, in dem wird jeden Tag frischer Tofu gemacht und in Eimern en bloc verkauft für $1-2. Und er hat diesen Shop seiner Familie geerbt, ohne das zu wollen, denn die neue Generation der Jüngeren in Chinatown, die sind eigentlich jetzt schon auf Universitäten oder in der weiten Welt unterwegs. Er kam zurück mit seiner Familie, hatte vorher in Russland gelebt, mit seinen kleinen Kindern, musste in Chinatown wieder anfangen zu leben. Und dann hast du, Christina, sie ja gefragt, wie in aller Welt macht ihr, die irgendwie auch Kreative seid, in Chinatown das mit euren 2 Kindern?
Ja, und es war lustig, weil dann hat sie zu mir gesagt, also seine Frau gesagt, ja wie, also hier in Chinatown ist doch gar kein Problem. Und ich war so, was, kein Problem, wie? Und dann hat sie mir die Adresse aufgeschrieben von dem Kindergarten in dem Viertel. Ja. Und ich bin dahin und ich konnte kein Wort mit denen wechseln, weil sie sprachen nur Chinesisch. Ach. Aber es war wahnsinnig günstig. Das habe ich auf diesem Zettel, den sie mir gegeben haben, gesehen. Ich dachte, oh, ich muss irgendwas machen. Und dann habe ich mich rumgegoogelt, bin durchs ganze Viertel gelaufen, stand schließlich vor einem Kindergarten in Chinatown, bin da rein. Der war bilingual, das heißt, sie sprachen alle Chinesisch, aber auch Englisch. Das heißt, ich konnte mit ihnen reden und plötzlich hieß es nur, in Anführungsstrichen, noch $800 im Monat, aber wirklich jeden Tag von 8 bis 6 und eben mit Mandarin auf einmal. Und ich meine, wir waren nie Eltern, die gesagt haben, also unser einjähriges Kind muss jetzt Chinesisch lernen. Aber erstaunlicherweise war es dann auf einmal so. Und ach, jetzt was? Ist die Emma, die ja auch noch Deutsch spricht und Englisch irgendwie oft zu Hause und malt chinesische Schriftzeichen. Und uns fallen echt die Augen aus dem Kopf. Aber der Kindergarten ist wahnsinnig nett. Die sind großartig da und wir sind so dankbar bis heute, dass wir ihn gefunden haben, dass wir auch wirklich aus jedem Stadtteil, auch wenn es mal eine Stunde war morgens, da hingefahren sind, aus Staten Island, aus der Bronx, weil uns das so wichtig war und weil es eben auch der Emma so eine Stabilität gegeben hat, dass sie wirklich jeden Tag immer am selben Ort war.
Machen die was anderes da in dem Kindergarten? Also haben die da eine besonders chinesische Art und Weise?
Nee, das ist schon sehr amerikanisch, okay, würde ich, glaube ich, jetzt mal sagen, ohne da wahnsinnig viel Vergleichsmöglichkeiten zu haben. Aber was ich glaube, was speziell ist und was vielleicht auch ein bisschen dem Viertel geschuldet ist, es wird sehr, sehr viel einfach den Kindern mitgegeben. Es wird sehr viel gelehrt. Es gibt viele Fächer, es gibt Mathematik, es gibt Lesen, es gibt Schreiben. Natürlich haben sie auch einmal am Tag, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, in der hauptsächlich Chinesisch gesprochen wird, in der dann auch Zeichen besprochen werden, gezeichnet werden. Und da Kinder in dem Alter ja sind wie Schwämme und eigentlich alles aufnehmen um sich rum, macht Emma das auch riesig Spaß und sie lernt da extrem viel. Bei den Chinesen wird auch sehr viel gesungen, also immer wenn es Anlässe gibt wie das Chinese New Year, was im Monat Februar ist, da gibt es immer riesige Performances, da werden Gesänge einstudiert und diese chinesischen, also die Mandarin-Gesänge, die ja hauptsächlich aus Vokalen bestehen, sind auch wahnsinnig toll. Das ist total schön zuzuhören und Emma singt es dann den ganzen Tag zu Hause, um das zu üben. Und wir haben wirklich so eine ganz kleine Tür einfach in diese sehr, sehr verschlossene Community dort gefunden. Denn chinesische Immigranten, das ist eine Gruppe, die kamen in die USA von diesem anderen Kontinent, ohne die Sprache zu können. Die wurden nicht gemocht und konnten sich eigentlich nur helfen gegenseitig, indem sie in den größten Städten diese kleinen, verschlossenen Chinatowns gegründet haben, in denen alles separat existiert. Es gibt eigene Doktoren, es gibt ein eigenes Transportnetz mit Bussen, es gibt einen eigenen Arbeitsmarkt mit einem eigenen Arbeitsamt. Das funktioniert alles autark. Und es funktioniert, weil diese Menschen keine andere Chance hatten.
Auch heute noch?
Auch heute noch. Mhm. Ja. Inzwischen gibt es in New York aber 4 oder 5 Chinatowns, weil dann verschiedene Generationen natürlich inzwischen nachgereist sind. Also wenn man sehen will, wie ein Chinatown heute aussieht, dann fährt man eigentlich nach Queens, nach Flushing. Dort ist quasi das neueste Chinatown. Das Chinatown in Manhattan, in das wir jeden Tag fahren, ist ein altes Chinatown. Die Häuser sind alt, die meisten Menschen, die dort leben, sind älter. Und das ist eigentlich ein China, was es nicht mehr gibt.
Nicht nur die Nachbarn sind natürlich voller Geschichten, es sind auch teilweise die Häuser, die Wohnungen, die ihr entdeckt habt. Also ich glaube, einmal habt ihr das von einem Ex-Model übernommen. Also Felix muss gleich schon lachen.
Naja, weißt du, es gab so viele Momente in diesem Jahr, die so absurd waren. Und einer der emotionalsten Momente jeden Monat war für mich, immer den Schlüssel zu kriegen. Also wenn einer von uns zu der Wohnung gehen konnte und yes, ich habe das Stück Metall, das uns einen Monat, den nächsten Monat schenkt und sichert, in der Hand. Ja. Und als ich ins East Village in unsere neue Wohnung kam, macht mir die Frau auf, die eben seit 30 Jahren bewohnt und uns untervermieten wollte. Und die putzt wie eine Wahnsinnige, ist völlig verschwitzt und die ganze Wohnung ist voller Putzmaterialien und sah aber gar nicht so toll aus, war eigentlich eine ziemlich ramschige Bude. Und ich habe mir gedacht, was macht die denn hier? Und dann habe ich sie gefragt, alles okay? Und dann hat sie gemeint, nee, also meine Vormieter, die waren so schlimm, ich musste hier jetzt gerade alles streichen und neu und alles putzen. Und ich habe gesagt, ja, wer war das denn? Und dann hat sie eben angefangen zu erzählen. Und ihr war Folgendes passiert. Sie hat also diese Wohnung, wie viele Menschen das in New York tun, vor 30 Jahren angemietet. Mhm. Hat sie irgendwann hinter sich gelassen, ist aus der Stadt rausgezogen, aber vermietet sie weiter unter, um ihren Lebensunterhalt einfach aufzubessern. Sie ist Autorin. Und dann hatte sie irgendwann so ein sehr, sehr hübsches Mädel, das diese Wohnung gemietet hat und sehr schweigsam war. Aber sie war froh, dass sie eine Mieterin hatte und hat sich auch nichts gedacht, dass sie jeden Monat in Cash bezahlt hat, die Miete, und dass sie nie in die Wohnung reingelassen hat. Bis zu dem Tag, als sie ihr plötzlich eine Mail schreibt und sagt, ich ziehe heute aus. Dann fährt sie also wieder in die Stadt, um ihre Wohnung zu besichtigen, kommt erstmal gar nicht rein, Schloss war ausgetauscht, sie musste also aufbrechen lassen. Und dann macht sie auf und steht vor einer Wohnung, die nichts mehr mit ihrem alten Zuhause zu tun hat. Alle Möbel in eine Ecke geräumt, komplett kahl alles, nur ein großer Fernseher und ein großer pinker Sitzball. Und die Tür zum Schlafzimmer ist mit einem großen Vorhängeschloss verschlossen. Als sie das dann geöffnet in ihr Schlafzimmer, in ihr altes Schlafzimmer kommt und den Schlafzimmerschrank aufmacht, sieht sie, dass der von oben bis unten voller Drogen ist. Und zwar in kleinen Tresoren und kleinen Plastikschachteln verpackt, Marihuana in jedem Ausmaß, dass du dir das vorstellen kannst. Also in kleinen Tüten, in Bonbons, in Schokolade, in Lollis, in Gummibärchen, also alles, was du damit hochdosiert herstellen kannst. Und dieses sehr hübsche Mädel stellte sich also raus als ein Model, das einen sehr, sehr erfolgreichen Marihuana-Lieferservice in New York unterhalten hat und diesen von ihrer Wohnung aus betrieben hat. Wie hat das funktioniert? Indem sie andere sehr hübsche Mädels und auch Studenten von der nahegelegenen Universität angeheuert hat. Mhm. Und die sind dann, wenn du dich bei denen gemeldet hast, du hattest also eine Handynummer von diesem Delivery Service, hast dir eine SMS dahin geschickt. Mhm. Can we hang out? Können wir zusammen abhängen? Das war ja so der Code. Und innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde stand ein Model bei dir vor der Tür und hat dir ein Tütchen Marihuana geliefert. Das war das ganze Prinzip. Und das hat so gut funktioniert. Warum? Weil die New Yorker sich erstens alles nach Hause liefern lassen, auch ihre Drogen. Zweitens, wenn du aber in New York jetzt Marihuana liefern lässt, kommt normalerweise irgendein shady Typ bei dir vorbei, der hat irgendwie eine Cappy auf und einen Hoodie und drückt sich so um die Ecke rum. Und du weißt irgendwie nicht genau, kann ich den überhaupt in die Wohnung lassen?
Ja.
Und bei ihr stand halt, sie hatte halt Models, die das gemacht haben.
Modelfreundinnen.
Genau. Halt. Also, und plötzlich stand halt ein Model bei dir in der Wohnung und das hat natürlich diesen vielen middle-aged Men, die da Kunden waren, sehr gut gefallen. Auch Promis, also sie hatte auch Rihanna auf ihrer Liste und Justin Bieber und alle möglichen Menschen, die sich halt sowas nach Hause liefern lassen und hat Hunderttausende die Woche umgesetzt. Und unsere arme Vermieterin erfuhr das nur, weil dieses Model, das den Ring betrieben hat, das auffliegen ließ, absichtlich, indem sie sich einem Reporter offenbart hat, der sie dann begleitet, also ihre Lieferladies begleitet hat und dann eine große Reportage im amerikanischen GQ-Magazin darüber schrieb. Und an dem Tag, an dem diese Reportage an die Kiosks kam, war die Frau weg und hat sich mit dem ganzen Geld verabschiedet.
Und sogar konnte sich leisten, das ganze Marihuana auch noch zurückzulassen.
Die hat ganz viel da zurückgelassen, so viel, dass wir sogar noch Sachen gefunden haben. Also wir haben Lieferpläne entdeckt, wir haben Gummibärchen entdeckt, alles Mögliche.
Ja, da habt ihr gleich von eurer neuen Wohnung sogar eine Home-Story in der Zeitschrift gesehen, oder?
Ja, das war. Also, und es gab dann beim Neighborhood-Dinner folgende Situation. Ich habe den Journalisten eingeladen. Ja, er hat gesagt, ich kann nicht, aber ich schicke euch meinen Freund vorbei. Und es kam also sein Freund mit Entourage, so ein cooler Typ, und saß dann bei uns und hat gemeint, ich bin derjenige, dem sie sich offenbart hat, ich drehe jetzt einen Film darüber.
Okay.
Über diese Frau. Ich weiß auch, wo sie lebt. Ich darf das aber nicht sagen. Sie lebt komplett inkognito heute. Und ich wollte immer schon mal in dieser Wohnung sein. Ich habe es nämlich nie geschafft, im Hauptquartier dieser Green Angels, wie sie sich nannten, mal überhaupt mich aufzuhalten. Und jetzt bin ich endlich durch euch in diese Wohnung gekommen. Ich bin euch so dankbar. Ich wollte immer mal in dieser Wohnung sitzen.
Ey, dank eures Neighborhood-Dinners und so weiter. Christina, konntet ihr gleich die Pizza dann ein bisschen anreichern, noch ein bisschen mit dem Pulver, das da noch in den Schränken rumlag, oder?
Offiziell gehört natürlich alles der Vermieterin.
Best Pizza ever. Oh Gott. An welche Wohnung, die eine Geschichte erzählt, musst du gerade denken? Lass mich raten, Washington Heights.
Washington Heights, it is.
Oder also hast du an was anderes gedacht?
Nein, ich habe wirklich an Washington Heights gedacht, weil das für mich auch, wir redeten ja auch schon viel über Bücher und deswegen war das für mich auch so ein bisschen das Paradies auf Erden. Ja, also weil sowas hatte ich wirklich noch nie gesehen. Ich war in vielen Buchläden und alles, aber das ist ein Mann, der ist Antikbuchhändler gewesen sein ganzes Leben und hat auch für die Reichen und Schönen ihre Privatbibliotheken eingerichtet. Und hat dann irgendwann ein Haus in Washington Heights oben in Manhattan bezogen und alle seine Bücher da rein mitgenommen. Und der darf wirklich nie 14 Mal umziehen, der kann es auch nicht mehr, weil das Haus ist voll mit mehr als 15.000 Büchern. Okay. Und zwar
da besteht ja schon Einsturzgefahr.
Fast.
Und also in Kaiserslautern wurde mal eine ganze Wohnung geräumt, weil da so viele Bücher gestapelt waren, dass die Wohnung einsturzgefährdet war. Ich glaube, erster oder zweiter Stock. War mal in den Nachrichten.
Wow. Also das Haus hält, glaube ich, inzwischen seit 150 Jahren.
Er hat es auch von einem Buchhändler übernommen.
Und er hat es von einem Buchhändler übernommen. Also wollen wir hoffen, dass es noch weiter hält. Bookproof. Was daran so faszinierend ist an dem Haus, ist nicht, dass es, man muss sich das nicht so vorstellen, wie jetzt von irgendeinem crazy Sammler, sondern die Bücher sind natürlich alle geordnet. Und er weiß, du kannst ihn eine Frage fragen und er sagt dir ja oben im Schlafzimmer oder so. Also, und wir haben unten, da hat er so eine Art, das war früher sein Buchladen, heute vermietet er es. Aber es ist immer noch voller Bücher. Und dann ist es, dann hat er uns die Wohnung gezeigt und war halt so, so hier das Schlafzimmer, das ist dann New York der 20er Jahre. Und hier die Küche, das ist der Jazz. Und hier um die Ecke. Danke. Und dann irgendwie, was, also jedes seiner Regale macht Sinn, ist geordnet. Er hat so viel Wissen darüber. Und dann haben wir da unten gewohnt und es war wirklich so gemütlich. Und immer, wenn wir Lust hatten auf sozusagen ein kleines Grundseminar, worin auch immer, ja, Literatur, er ist auch noch Afrika-Experte oder einfach New York, sind wir einfach hochgeklettert die Treppe und dann sind wir oben in sein Studierzimmer mit Blick aufs Morris Jamel Mansion, das älteste Haus Manhattans. Okay. Und er hat uns Grundseminare gegeben und es war
witzig. Aber was war das für ein Typ? Also ich stelle mir vor, er hat einen leicht gebeugten Gang, er hat weiße Haare und einen kleinen Bart.
Kommt ihm schon, er ist nicht schlecht.
Er ist glatt rasiert.
Er ist glatt rasiert, okay. Hat graue Haare, aber es kommt ihm schon sehr nahe. Er hat was sehr Kauziges, aber, aber wir treffen ihn oft auch immer noch, weil wir ihn so lieb gewonnen haben und er uns Gott sei Dank auch. Und er kann, du gibst ihm ein Stichwort und er bringt, er erzählt und du vergisst die Zeit.
Er ist so ein bisschen wie aus so einem, wie der geheimnisvolle Professor aus so einem Indiana Jones Film. Du weißt nicht genau, woher er kommt, was er genau macht, aber er lebt umgeben von Artefakten, einem Kater und ganz, ganz vielen Büchern und weiß irgendwie, wo der große Schatz vergraben ist und hat so eine tiefe, sonore Stimme und ist einfach ein Mensch, der uns dann auch seine Geschichte erzählt hat, der nie auf einer weiterführenden Schule war, der nie auf der Universität war, der sein ganzes Wissen sich angelesen hat. Seine ganze Bildung besteht nur, in Anführungszeichen, aus Büchern, die er selbst sich entschieden hat zu lesen und der in New York in den, glaube ich, 70ern ankam und in diesem ganzen Beatnik-Universum reüssiert hat, in den großen Buchläden. Es gab früher in New York eine Book Row auf der Lower East Side, also eine ganze Straße, an der nur Dutzende Buchläden waren. Dort war, das war quasi seine Uni. Und dort hat er jahrelang, jahrzehntelang gearbeitet, bis er dann selbst in den Buchhandel eingestiegen ist. Und diesen Menschen, der hat uns so viel geöffnet zu New York, diesem Schatz des Wissens, diesen Schatz der Geschichte von New York. Das war, also wir sind so dankbar, dass wir solchen Menschen begegnet sind, die wir ohne diese blöde Idee dauernd umzuziehen, die nie in unser Leben gekommen wären.
Und ihr trefft ihn tatsächlich noch ab und zu, wie ihr andere natürlich auch noch trefft und Kontakt haltet, die ihr kennengelernt habt. Einer ist zum Beispiel Ted.
Ja, Ted war auch ein ganz besonderer.
Ein Obdachloser, der nachts vor einer koreanischen Kirche schläft. Mhm. Erzählt, wie ihr zu Ted gekommen seid und was das für ein Typ ist.
Also diese koreanische Kirche war sozusagen das Nachbarhaus in Chelsea auf der wirklich wahnsinnig lauten 7th Avenue in Chelsea. Und wir haben da gewohnt, wir sind jeden Morgen rausgegangen und sahen diesen Obdachlosen und am Anfang nickt man sich vielleicht kurz zu, dann am zweiten Tag sagt man vielleicht schon Hallo und dann kamen wir eben sehr bald ins Gespräch mit Ted und Ted hat uns wahnsinnig fasziniert, weil er obdachlos ist, aber keines dieser Klischees, was man über Obdachlose vielleicht so im Kopf hat, erfüllt. Also Ted stinkt nicht, Ted trinkt nie Alkohol, soweit wir wissen, er uns sagt und wir es gesehen haben, Ted ist immer perfekt frisiert und gut angezogen. Und Ted kann vor allem so spannend erzählen und in so, also wenn Ted erzählt, die muss ich wirklich, manchmal habe ich das Gefühl, im Wörterbuch nachschauen, weil er so gewählt sich ausdrücken kann. Also es ist wirklich, Ted ist eigentlich ein Intellektueller. Und wir haben dann wahnsinnig oft mit Ted gequatscht und er ist uns extrem ans Herz gewachsen. Und wir haben ihn dann auch zu unserem Neighborhood-Dinner eingeladen. Mhm. Wir haben übrigens auch immer gesagt, Ted, weil du was brauchst, hast du Hunger, hast du Durst? Und er hat immer gesagt, nein. Ich möchte einfach, es freut mich so sehr, dass wir uns einfach miteinander unterhalten können. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir machen dieses Neighborhood-Dinner, komm bitte vorbei. Wir würden uns so freuen. Und er hat sich wahnsinnig geschämt und hatte Sorge, weil er einfach auch nicht mehr gewohnt ist, in so Gruppen von Menschen in Wohnungen zu sein. Und er kam dann aber doch kurz vorbei. Wir haben uns wahnsinnig gefreut. Hat sich aber gar nicht richtig reingetraut. Ich habe ihn dann wirklich auf ihn eingeredet, dass er zumindest noch kurz was gegessen und was getrunken hat, aber wollte eigentlich auch nicht. Und ist dann auch schnell wieder verschwunden. Aber es hat uns trotzdem total gefreut. Und heute immer, wenn wir in Chelsea sind, wenn wir in der Gegend sind, gucken wir, ob Ted gerade da ist. Okay. Und wenn er gerade da ist, dann unterhalten wir uns lang mit ihm. Und,
aber was ist seine Geschichte? Also warum ist er auf der Straße gelandet und fühlt er sich dort wohl?
Also davon lässt er relativ wenig raus. Er kommt ursprünglich aus Boston und warum er genau auf der Straße gelandet ist, will er immer nicht so wirklich sagen. Aber dass er sich da wohl fühlt, kann man, also er hat sich zwar gut eingerichtet, er weiß, wie er sich gegen die Kälte schützen kann und hat auch seine Freunde, andere Obdachlose, hat eine Kirche um die Ecke, nicht diese koreanische, aber noch eine, wo er den Computer benutzen darf und sich duschen darf und so. Er hat sich eingerichtet, aber er sagt uns auch schon immer wieder, ich hab auch Angst, weil es gibt auch eben viele Obdachlose oder Menschen auf der Straße in New York, die dann irgendwie irgendwie eine Krankheit haben oder irgendwie, also auf jeden Fall ist er schon oft angegriffen worden auch und ausgeraubt worden und so. Und auch mit der Polizei gibt es immer wieder Zusammenstöße. Also er hat echt kein einfaches Leben. Aber was mich wirklich bewundert ist, dass er, was mich wirklich, also was ich nie gedacht hätte, ist, dass er trotzdem auch noch diese wahnsinnige Empathie hat. Zum Beispiel hat er uns jetzt letztes Jahr eine Weihnachtskarte geschrieben.
Ach Gott. Mhm. Und ihr habt ihm doch einmal sogar auch angeboten, dass er bei euch auch übernachten kann.
Ja, ständig.
Ja, eigentlich immer, eigentlich wenn immer. Wir da vorbeikamen.
Aber das will er gar nicht.
Das ist nicht der, die Art von Unterstützung, nach der er sucht oder die Art von Zuspruch. Also das war auch was wir eigentlich von ihm gelernt haben, dass es in Obdachlosen jetzt nicht primär darum geht, Obdach zu haben.
Und was ist das Beste, was man tun kann?
Ich glaube tatsächlich gemeinsame Zeit, dass man ihm zuhört und ihm und nicht irgendwie irgendwas von ihm denkt oder annimmt oder mit irgendwelchen Vorurteilen zu ihm geht, sondern dass man einfach nur mit ihm quatscht und genauso mit ihm umgeht, wie wir das jetzt tun.
Was sind denn so seine Themen, über die er auch gerne spricht? Ist er Sport interessiert? Verfolgt er, was die New York Yankees machen?
Er liest New York Times. Ja. Also wir sind mit ihm auf Facebook connected. Er teilt immer wieder Artikel von der New York Times, die er da liest. Also ihn interessiert die Stadtpolitik sehr.
Okay.
Er schreibt lange Briefe an die Stadtverwaltung, um sich über die Situation der Obdachlosen auch zu beschweren, weil es in New York einfach auch für diese Menschen viel zu wenig Platz gibt und viel zu wenig Möglichkeiten, würdige Existenz zu führen. Die Shelter, also die Möglichkeiten für Obdachlose quasi irgendwo zu schlafen, diese Häuser sind vollkommen überfüllt. Und es gibt viele Minderjährige, viele Kinder in New York, die auf der Straße leben. Und über all das regt er sich auf, setzt sich dafür ein, dass sich das ändert. Und das sind eigentlich seine großen Aufregerthemen und seine Briefe, die er uns auch geschickt hat, die er dann jedes Jahr auch an die Stadtverwaltung schickt, um das wieder und wieder hochzubringen, dieses Thema, das sind seitenlang, wo er einfach versucht darzulegen, wie ein Politiker, was sich in New York ändern muss.
Wovon lebt Ted denn?
Ja, er hat Gott sei Dank viele Menschen und kleine Geschäfte, die ihn unterstützen. Okay. Also zum Beispiel links von uns war die koreanische Kirche, rechts war die Pizzeria. Mhm. Und da kriegt er dann immer ein Stück Pizza und so. Also weil er so offen und freundlich ist, wie er ist, helfen ihm wirklich wahnsinnig viele Leute gerne. Aber er führt natürlich ein extrem mageres Leben.
Aber das ist ein Mensch, wenn der bei Starbucks sitzt. Wir waren einmal mit ihm bei Starbucks, einfach versucht, mit ihm auf einen Kaffee einzuladen. Das würde niemand denken, dass dieser Mensch auf der Straße lebt. Und alleine das ist schon so eine riesige Leistung und hat uns so viel Respekt eingeflößt. Das ist ein Mensch, dem wir hoffentlich noch oft begegnen werden. Leider sind diese Menschen in New York wie Fußabstreifer. Das ist ja auch in vielen anderen Orten so, aber in New York sind sie eben so ausgesetzt und so verletzbar, dass man nie weiß, wo sie morgen sind.
Also einer von vielen Menschen, die euch ans Herz gewachsen sind während eurer Zeit in New York und vor allem natürlich auch, weil ihr in der Zeit besonders viele kennengelernt habt, während der 12 Monate, wo ihr jeden Monat eine andere Wohnung ausprobiert habt für euer Projekt. Jetzt habt ihr aber eine Wohnung wieder, wo ihr so dauerhaft lebt. Die ist oben in der Upper West Side und und da kommen wir wahrscheinlich zur letzten Geschichte für heute. Diese Wohnung verdankt ihr auch in gewisser Weise der MeToo-Kampagne.
Ja.
Ja, das ist
ja. Wir kamen auf diese Annonce und sind, glaube ich, am selben Abend da noch hingerannt, weil wir auch inzwischen gelernt hatten, wenn du eine Wohnung wirklich willst in New York, musst du quasi vor einer Minute schon vor der Tür gestanden sein. Wir sind also am selben Abend dahin gesaust und diese Frau war unglaublich nett, hat uns empfangen und hat sich gefreut, dass wir uns für diese Wohnung interessieren, also eine ganz ungewohnte Situation und wirkte irgendwie aber auch so ein bisschen traurig, dass sie gehen muss. Sie hat uns erzählt, ich muss nach L.A. zurück, wo ich herkomme, und wir haben dann gesagt, warum denn, warum verlässt du diesen wunderbaren Ort, eine Wohnung mit die auf zwei Stockwerken liegt, da ist eine kleine Treppe dazwischen gebaut und man schläft quasi auf dem Dach des Hauses, da ist so ein kleines Bungalow auf dem Dach und aus dem Fenster guckt man über die Stadt und hat quasi das Dach für sich. Also eine Traumwohnung, wie wir sie auch noch nie gesehen hatten. Und warum musst du gehen, haben wir sie gefragt, und sie hat gesagt, ich habe meinen Job verloren, über Nacht mehr oder weniger. Und dann haben wir natürlich weitergefragt, welchen Job hast du denn? Ja, ich bin Autorin, ich schreibe fürs Fernsehen. Und dann haben wir gesagt, oh, können wir vielleicht irgendwas Szenen, an denen du mitgeschrieben hast. Und dann meinte sie, ach nee, das sind nur so kleine, unbedeutende Serien. Dann habe ich gesagt, jetzt sag doch mal eine. Dann hat sie gesagt, naja, die, für die ich hier war, kennt ihr vielleicht, die heißt House of Cards.
Okay.
Und dann sind natürlich die Ohren und gewachsen und der Mundwinkel runtergeklappt. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, was, das ist in dieser Serie, die so bedeutend, die ja schon Kulturgeschichte geschrieben hat, da hast du mitgeschrieben. Und sie war aber ganz bescheiden, hat gesagt, ja, ich habe da monatelang mit Netflix, die das ja ausstrahlen, und mit den Autoren eben verbracht. Und wir haben, das war der Job, den ich immer wollte, und es war mein Traumjob meines Lebens hier in New York. Und kurz vor dem ersten Table Reading, also wenn dann die Autoren mit dem fertigen Skript auf die Schauspieler treffen,
genau,
zum ersten Mal.
Genau, so ein großes Probelesen, einfach mal, um zu gucken, wie fühlt es sich an für die Autoren, wenn die Schauspieler diese Sätze sagen. Müssen wir noch was verändern?
Wacht oder so? Sie also auf zu der Nachricht, dass Kevin Spacey was angelastet wurde aus seiner Vergangenheit, auch im Rahmen von Me Too. Und dass dann, ich glaube, innerhalb von Stunden oder innerhalb von einem Tag eben die Produktionsmaschine reagiert auf diese Nachricht und alles cancelt, alles absagt, seine Rolle in der Serie quasi kippt. Und damit Menschen wie ihr, die ja in dieser Maschine mitgearbeitet haben, auch einfach die Existenz wegnimmt. Und leider muss man sagen, deswegen haben wir in diesem Moment diese Wohnung bekommen.
Und das ist die letzte Geschichte eines Zeitraums von 12 Monaten, in dem ihr so wahnsinnig viel erlebt habt. Und das alles noch nebenbei mit einem damals einjährigen Kind, eurer kleinen Emma. Es gab immer wieder Menschen auf der Straße, oder die euch auch gesagt haben, ey, wie unverantwortlich ist das eigentlich, einem Kind so etwas zuzumuten. Aber Christina, was hat Emma dazu gesagt?
Ja, das hat uns wirklich auch sehr überrascht, weil es war, für uns war natürlich die rote Linie, wenn Emma es nicht gefällt, dann hören wir sofort auf, das ist ja klar, aber Emma hat es wirklich nicht,
die konnte,
nicht nur
konnte schon sprechen, da ja, die konnte
am
schon
Anfang
sprechen.
Konnte sie so einzelne Worte sagen, es wurde dann über die Zeit immer besser, aber uns ist wirklich aufgefallen, wie jede Wohnung, sie kam rein, hat immer gesagt, neue Hause, und dann hat sie irgendwie in der einen Wohnung ein Schlagzeug entdeckt, in der anderen ein Puppenhaus, und jede Wohnung war für sie irgendwie wie ein Abenteuerspielplatz, und sie fand es immer wahnsinnig spannend, und da, als wir dann jetzt diese Wohnung haben, diese, wo wir wirklich einen Mietvertrag wieder unterschrieben haben und so, und da jetzt erstmal vielleicht mal gucken, aber erstmal zumindest sind, haben wir nochmal mit Emma geredet und waren so, ja, wie findest du jetzt eigentlich diese Wohnung hier? Und ich meine, wir finden die schon auch wahnsinnig schön. Emma hat gesagt, langweilig. Aber ja, kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, wie das war, als wir immer umgezogen sind jeden Monat? Und sie hat gesagt, nochmal machen.
Nochmal machen.
Also wenn es nach Emma ging, wären wir, glaube ich, schon längst wieder unterwegs.
Dann hoffen wir, dass nicht in einem Jahr, wenn euer Mietvertrag ausläuft, das Ganze wieder um 400 Euro erhöht wird, $400 erhöht wird, denn dann müsst ihr wieder überlegen.
Ach, das wäre ja vielleicht nicht das Schlimmste.
Ja, das wäre interessant, was wir dann tun. Aber es ist ja nett von dir, dass du uns das wünschst.
Ja, wobei ich höre schon bei Christina raus, das wäre nicht das Schlimmste. Ja. Du hättest tatsächlich nochmal auf so einen Wohnungswechsel alle 4 Monate durchaus Lust. Also da ist doch schon so ein Rest Abenteuerlust in dir.
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich müsste man es deutlich besser planen, als wir es diesmal geplant haben. Man dürfte nicht nochmal so naiv rangehen.
Aber dann kriegt ihr nicht so viele Geschichten natürlich. Die braucht ihr ja auch für so ein Buch, verstehst du?
Diese
Geschichte. Es muss ja auch was schieflaufen.
Und die freuen dann ja auch so. Und wer weiß, ob man diese Leute alle kennenlernt. Also ich merke schon, wenn man jetzt in so einer festen Wohnung wohnt, man ist halt zurück in seiner Komfortzone. Es sammelt sich wieder der Kram an in der Wohnung. Und irgendwie geht dieser Abenteuergeist wieder so ein bisschen verloren. Und versuchen uns schon, den zu erhalten im Alltag. Aber wir merken schon, dass es auch wieder kribbelt. Und irgendwann ziehen wir sicher auf irgendeine besser geplante Art nochmal.
Ja, also wenn du irgendwie eine Idee hast für Stadtnummern 2.0, sag Bescheid.
Mach das Ganze doch mal mit Hongkong dann. Also eure Tochter spricht schon ein bisschen Chinesisch auf jeden Fall.
Keine schlechte Idee.
Cool, Hongkong-Nomaden. Wir hatten jetzt mit Provinznomaden überlegt. Also wirklich mal nicht in Städten zu leben, sondern da, wo vielleicht Landwirtschaft stattfindet oder wo die Menschen sagen, wir wohnen in der Provinz, also irgendwie ganz weg von dem, was wir jetzt kennen. Aber so richtig ausgegoren ist es eigentlich gar nicht radioreif. Also noch so richtig ausgegoren ist davon nichts. Weil man muss ja auch sagen, wir haben dieses Jahr als Nomaden nicht begonnen, weil wir irgendwie gesagt haben, hey, wir haben ja Zeit, lass mal was Cooles machen.
Ja, klar.
Und statt nach Nepal zu fahren, reisen wir durch die eigene Stadt, sondern wir sind auf der Straße gelandet. Und wahrscheinlich jedes andere Projekt oder jede andere verrückte Idee, die uns noch im Leben passiert, muss aus dem Moment entstehen.
Christina Horsten und Felix Zeltner. Stadtnomaden heißt das Buch, wie wir in New York eine Wohnung suchten und ein neues Leben fanden. Dankeschön für den Besuch. und gute Reise.
Vielen Dank für die Einladung.
Wieder in die Heimat. Oben auf, wie viel der Stock seid ihr? Oben auf dem Dach?
Gar nicht so hoch. Dritter, vierter ist es. Ich glaube, nach deutscher Rechnung wäre es der vierte, nach englischer ist es der dritte.
Aber man sieht trotzdem.
Talk mit Tees.